Der Titel unserer Betrachtung an diesem Abend lautet Neue Götter. Und dieser Titel stammt aus einer Passage in der Schrift, auf die wir etwas später eingehen werden. Aber im Hinblick darauf möchte ich einen Aspekt herausstellen. Den Kernpunkt heute betrachten wir eher als feste Nahrung und nicht als Milch, wenn ihr versteht, was ich meine. Manchmal haben wir die Milch und das ist gut, die Milch zu haben, aber um wachsen zu können, brauchen wir auch feste Nahrung. Dies ist also schwere Kost, das wird sehr ernst sein. Und für einige Leute könnte dies in der Kategorie fallen, dies ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Ich möchte euch nur im Voraus warnen und der Grund, warum wir dies mit euch teilen, ist nicht, um jemanden unnötig zu verärgern oder zu verurteilen. Wir möchten nur die Aufmerksamkeit auf einige Dinge lenken, die von entscheidender Bedeutung sind. Wenn ihr also einige überraschende Dinge in dieser Betrachtung hört, wie ich schon gesagt habe, liegt der Grund darin, dass wir uns mit schwerer Kost beschäftigen werden. Wenn ihr also neu in Christus seid oder noch die Milch nötig habt, werdet ihr sicherlich einige Leckerbissen in dieser schweren Kost finden, von denen ihr profitieren könnt. Und ich bete, dass dies für alle der Fall sein möge. Beim Betrachten dieses Themas Neue Götter, wir haben bereits sehr viel über die Trinität gesprochen, über das, was die Bibel sagt, und wir haben einiges an Stoff abgedeckt, ist es wichtig, die praktische Bedeutung der Dinge, die wir sagen, zu verstehen. Es ist eine Sache, sich darüber zu unterhalten, oh, diese Theorie ist richtig und diese Theorie ist falsch. Aber was macht es für uns, die wir in den letzten Tagen leben, heute im praktischen Sinne aus? Sprechen wir nur über ein paar Nebensächlichkeiten und befassen wir uns nicht mit der gegenwärtigen Wahrheit? Es gibt also einige Dinge, die von Bedeutung sind. Das ist es, was wir heute aufdecken müssen und was wir gemeinsam untersuchen wollen. Ich bete darum, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit schenkt und dass ihr euer Gehirn anstrengt, während ihr hier sitzt. Also bitte nicht einfach ruhig da sitzen und zuhören. Ich möchte, dass ihr mitdenkt und darüber grübelt, worüber wir reden. Fangen wir also an mit dieser Frage. Die Frage wurde aufgeworfen und ich habe diese Frage auch vielen Menschen oft gestellt. Wo finden wir Gott, den Heiligen Geist, in der Bibel? Das ist eine gute Frage und sie braucht eine Antwort. Und wenn ihr in die Bibel schaut, werdet ihr auf diese Frage keine Antwort finden. Mit anderen Worten, ihr werdet sie nicht finden. Sie ist nicht in der Bibel. Durch die ganze Schrift hindurch werdet ihr diesen Gott genannt, Gott, Heiliger Geist, nicht finden. Das allein sollte jetzt unsere Betrachtung gleich hier beenden. Und wir können es als Ende ansehen, aber ich möchte ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil es manchmal ein bisschen schwieriger ist, eine Täuschung aufzudecken. Wenn wir uns diesen Aspekt des Heiligen Geistes anschauen, wollen wir auch eine wichtige Täuschung aufdecken, die der Feind den meisten Menschen aufgezwungen hat, wenn es um die Frage des Heiligen Geistes geht. Und wenn wir uns das anschauen, ist mir bewusst, was viele Leute sagen und denken. Nun, sie sagen, der Heilige Geist ist ein Geheimnis und wir können es nicht verstehen. Wir sollten nicht darüber reden. Die Natur des Geistes ist ein Geheimnis und das stimmt. In dieser Studie beschäftigen wir uns nicht mit der Natur des Geistes. Wir haben es mit der Identität des Geistes zu tun. Es gibt einen Unterschied zwischen Natur und Identität. Wir haben es nicht mit dem Was und Wie zu tun, wir haben es mit Wem zu tun. Das ist die Identität. Das ist der wichtige Aspekt. Wer ist dieser Geist und warum haben wir heute einen gemeinsamen Bezug zu dem, was Gott der Heilige Geist genannt wird? Und wie gesagt, sie steht nicht in der Bibel. Lasst uns schnell eine kurze biblische Betrachtung über den Geist vornehmen und sehen, was die Bibel über den Geist offenbart. Dies wird uns helfen, die restlichen Dinge zu schätzen, über die wir heute Abend sprechen werden. Wir beginnen mit Johannes Kapitel 17 und Vers 11. Diese Bibelstudie mit allen Versen ist kurz genug, dass wir es in wenigen Minuten fassen können.
John 17:11, Jesus says, speaking, praying to his father, he says,
Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Der einfache Vers, daraus lernen wir, dass der Vater heilig ist, richtig? Dies wird ein sehr einfaches Bibelstudium sein. Wir fangen einfach an und kommen noch zum Kern. Gott, der Vater, ist also heilig. In einem anderen Vers, in Johannes 4, 23 bis 24, sprach Jesus mit der Frau im Brunnen. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Als Jesus sagte, dass Gott ein Geist ist, von wem sprach er da? Er sprach über den Vater. Daraus können wir auch schließen, dass Gott der Vater ein Geist ist. Wenn Gott der Vater heilig ist und Gott der Vater ein Geist ist, kann man also davon ausgehen, dass der Vater ein heiliger Geist ist? Okay, einige nicken zögernd. Der Ausdruck heilig, wenn Jesus heiliger Vater sagt, ist eine Beschreibung dessen, was Gott ist. Es ist ein Adjektiv, es beschreibt, dass Gott heilig ist. Das ist, was heilig ist. Wir tendieren dazu, heilig und Heiliger Geist als Namen anzusehen. Aber hier sehen wir, dass der Vater heilig ist und der Vater ein Geist ist. Er ist ein Heiliger Geist, wie Christus sagt. Er ist der Einzige, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist, um uns diese Dinge zu offenbaren. Das sind autoritative Informationen hier. Was ist mit Christus? Was lernen wir noch? Lasst uns zur Apostelgeschichte 4 gehen. Hier haben wir die Apostel, die beteten, als sie verfolgt wurden und man ihnen sagte, sie sollten nicht im Namen Christi predigen, und in ihrem Gebet sagten sie folgendes: Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Okay, wieder dieselbe Schlussfolgerung, ganz einfach. Jesus Christus ist heilig. Ich denke, das wissen wir alle. Ich möchte nur auf der Grundlage der Schrift aufbauen. Und natürlich beteten diese Apostel hier zu wem? Zum Vater, weil sie sagten, strecke deine Hand aus und tue Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und in 1. Korinther 15, 45, das ist vielleicht die Frage, auf die ihr schon wartet, was ist mit dem Geist? Und in 1. Korinther 15, 45 wird uns gesagt, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Wer ist der letzte Adam? Christus. Er ist ein belebender Geist oder ein Geist, der Leben gibt. Oder ein lebensspendender Geist. Wir haben davon, denke ich, in einer Vielzahl von Betrachtungen geredet. Wir haben das abgedeckt, so können wir auch davon ausgehen, dass Jesus Christus was ist? Ein Geist. Richtig? Können wir daher auch daraus schließen, dass er ein heiliger Geist ist? Das ist es, was wir gefunden haben. 4 Verse, das ist also so ziemlich das Ende dieser Betrachtung. So sehen wir, dass der Vater heilig ist, er ist ein Geist, er ist ein heiliger Geist. Und dass der Sohn heilig ist, er ist ein Geist, er ist ein heiliger Geist. Das ist also die Erklärung und das Verständnis der Bibel über die Identität des Geistes. Die Identität des Geistes wird niemals unabhängig vom Vater und vom Sohn dargestellt. Er ist immer mit dem Vater und mit dem Sohn verbunden, weil der Vater Geist ist und der Sohn Geist ist. Wir müssen diesen Aspekt schnell abhandeln, da sicherlich einige von uns vielleicht denken, was bedeutet das jetzt, wie viele heilige Geister gibt es? Es gibt einen Geist, 2 Geister. Die Bibel sagt uns in Epheser 2,18, denn durch ihn, Christus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater.
The Father.
Durch Christus haben wir durch einen Geist Zugang zum Vater. Wie viele Wege gibt es zum Vater? Da gibt es nur einen. Jesus sagte, ich bin der Weg. Und da gibt es auch nur eine Tür. Und dieser Weg ist durch den einen Geist. Denn der Vater ist Geist und Christus ist Geist. Und der einzige Weg zum Vater ist Christus. Römer 8,9 hilft uns zu verstehen, wie wir das zusammenbringen können. Was ist dieser eine Geist? Und hier heißt es, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Apostel Paulus spricht von der gleichen Sache. Er sagt, der Geist, der in dir wohnt, ist der Geist Gottes und ist der Geist Christi. Und wenn ihr diesen Geist nicht habt, gehört ihr ihn nicht an. Ihr seht, wenn wir den Heiligen Geist haben, Geschwister, haben wir wirklich den Vater und den Sohn. Ich denke, das ist ziemlich deutlich, meint ihr nicht? Und wir könnten noch viele Verse anführen. Aber ich gebe euch hier nur eine kurze Grundlage, so einfach, dass man sie sogar in einer Kindersabbatschule vermitteln könnte. Und genau so verhält es sich mit allen Lehren, an die ihr glaubt. Das ist ein guter Test. Wenn ihr es einem Sechsjährigen erklären könnt, versteht ihr es. Wenn ihr das nicht könnt, glaubt ihr vielleicht an ein Mysterium? Ist das nicht richtig? Jedenfalls ist das ein Punkt, der heute offen zugegeben wird. Wie sieht es mit der Identität aus? Stellt die Bibel die Identität des Geistes tatsächlich für uns klar dar? Mit anderen Worten, sagen wir, dass dieser Geist Christus ist, der mit dem Geist des Vaters zu uns kommt? Die Bibel sagt das sehr deutlich in 2. Korinther 3,17. Das heißt es, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Grund, warum die Bibel betont, dass Christus dieser Geist ist, liegt darin, dass Christus gekommen ist und er versucht wurde, wie wir und siegte, um uns diese Freiheit zu geben. Deshalb betont die Bibel, dass dieser Geist der Geist Christi ist. Es ist nicht nur der Geist Christi, sondern auch der Geist des Vaters. Aber die Betonung auf Christus wird deswegen gemacht, weil er derjenige ist, der überwunden hat für uns, und uns diesen Geist gibt, sein eigenes Leben, wie wir gerade gehört haben. Und wenn ihr dieses Leben nicht habt, könnt ihr keine Freiheit haben. Wenn ihr jemanden anderen habt als Christus, habt ihr keine Freiheit. Das sagt der Vers, richtig? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dieser Geist ist der Herr. Wisst ihr, auf diese Weise sind der Vater und der Sohn eins. Jesus sagt, ich und mein Vater sind eins. Und die Bibel sagt auch, wer mit dem Herrn verbunden ist, ist ein Geist mit ihm. Wenn wir uns mit dem Herrn verbinden, werden wir ein Geist mit ihm. Und Jesus sagt, dieselbe Einheit, die er und der Vater teilen, möchte er mit uns teilen. Mit anderen Worten, er und der Vater sind eins im Geist oder ein Geist. Und bitte mich nicht zu erklären, wie das wir oder die Natur davon ist. Aber wir kennen die Identität des Geistes. Seid ihr mit mir? Das ist wichtig, im Gedächtnis zu behalten. Unser Fazit, ich denke, wir können daraus sehr deutlich den Schluss ziehen, dass es einen Heiligen Geist von Gott und von Christus gibt. Nicht Gott, der Heilige Geist, ein individuelles Wesen oder Person mit Gott und Christus. Könnt ihr hier den Unterschied sehen? Das erste ist das, was die Bibel lehrt, das zweite ist nicht einmal in der Bibel zu finden. Wir wollen das also ein bisschen weiter verfolgen, weil der Teufel sehr viel mit dem Missverständnis über die Identität des Geistes zu tun hat. Und er hat dazu einen Zweck und einen Grund. Denn wie ich schon sagte, wenn wir diese Dinge mitteilen, fragen viele Leute, was macht denn dies aus? Sie sagen, ihr seht es so, wir sehen es so, wir werden in den Himmel kommen und wir werden es herausfinden. Habt ihr das schon gehört? Wir werden in den Himmel kommen und wir werden es herausfinden, das ist sicher. Aber was ist, wenn Gott uns diese Dinge bereits offenbart hat und das Wissen darüber notwendig ist, um sicherzustellen, dass wir tatsächlich durch die Tore eingehen? Denn, Geschwister, es gibt eine Täuschung in der Endzeit und der Zweck und die Absicht der Täuschung ist einfach. Euch dazu zu bringen, den Himmel nicht zu erreichen. Das ist der Zweck der Täuschung. Alle prophetischen Offenbarungen darüber, was in der Endzeit geschehen soll, haben den Zweck, die Erlösung von euch zu stehlen. Und Satan hat eine sehr kluge Täuschung entworfen. Es ist so raffiniert und so klug, dass er bereits verwirklicht hat, wovon er von Anfang an träumte. Dazu werden wir noch kommen. Das ist also die Schlussfolgerung bisher. Deshalb möchte ich, dass wir dies im Gedächtnis behalten, weil ich nicht möchte, dass wir den Unterschied zwischen den beiden vergessen. Die Bibel lehrt also ganz klar, dass es einen Geist gibt, es ist der Geist Gottes, und es ist der Geist Christi, es ist kein anderes Wesen, es ist kein anderes Individuum, es ist keine andere Person. Es ist sehr interessant, als Gott die Adventsbewegung gründete, hat er sie auf dieser soliden Grundlage errichtet. Wir haben das gestern gesehen, wenn ihr hier wart, wir haben das behandelt. Wenn ihr nicht anwesend wart, könnt ihr die DVD dazu erhalten. Aber in der Geschichte der Adventsgemeinde hat der Teufel immer wieder versucht, ein bestimmtes Missverständnis über den Heiligen Geist einzuführen. Einer dieser ersten Versuche in der Gemeinde fand 1891 statt. Im Jahre 1891 gab es einen Bruder namens Chapman. Dieser Bruder Chapman war ein Prediger und er hatte ein bisschen Ärger. Die Prediger und Ältesten in seinem Umfeld haben ihm abgeraten zu predigen. Sie sagten ihm eigentlich, er solle nicht predigen. Und der Grund, warum er nicht reden solle, war, weil er einige Ideen und einige Theorien und Konzepte hatte, mit denen sie sich nicht wohlfühlten. Also kam ihm natürlich die Idee, an Frau White einen Brief zu schreiben, in dem er sich über dieses Dilemma beschwerte, dass er von den Brüdern bestraft wurde, nicht rauszugehen, zu predigen und zu lehren, und wollte Schwester White dazu bringen, vielleicht die Sache für ihn zu schlichten. Er wollte der Prophetin nur seine Beschwerde Luft machen. Und hier ist, was er ihr in dem Brief erzählt. Er schreibt also diesen Brief 1891 an Schwester White und sagt folgendes: Bruder Robinson hat sich entschieden ausgesprochen, dass ich nicht ausgesandt werden kann, um anderen die Wahrheit zu präsentieren, bis einige meiner Punkte geändert oder verändert werden. Er zitiert als Beispiel meine Ideen in Bezug auf den Heiligen Geist, dass er nicht der Geist Gottes, welcher Christus ist, sondern der Engel Gabriel. Über alle grundlegenden Punkte bin ich in perfekter Harmonie mit unseren Leuten. Aber wenn ich versuche zu zeigen, was mir als neues Licht auf die Wahrheit erscheint, dann werde ich von den Verantwortlichen als Kerl mit verschrobenen Ideen zur Bibel gebrandmarkt. Jetzt könnt ihr es sehr deutlich sehen. Es ist ein langer Brief. Es gab andere Probleme, aber ich wollte mich auf diesen Punkt konzentrieren, weil er für das, was wir sagen, relevant ist. Sein Verständnis war also, dass der Heilige Geist jemand anderes war als der Vater oder der Sohn. Richtig? Er kam zu der Ansicht, dass der Geist der Engel Gabriel sei. Er glaubte das und er glaubte, er könnte das aus der Bibel zeigen. Tatsächlich glaubte er, dies sei eine neue Erkenntnis, neues Licht. Und er sagt, sie lassen mich nicht predigen, wenn ich nicht wieder in Einklang mit den Brüdern komme. Interessanterweise enthüllt er hier tatsächlich, was die Adventsgemeinde damals geglaubt hat. Er sagt, ich glaube nicht mehr, dass der Heilige Geist der Geist Gottes ist, welcher Christus ist. Aber er glaube jetzt an etwas Neues. Etwas, das der Engel Gabriel ist. Ein anderes Wesen, ein anderes Individuum neben dem Vater und dem Sohn, nämlich Gabriel. Das ist also ein Missverständnis, eine Verdrehung der biblischen Wahrheit. Wir haben gerade die Grundlagen gesehen. Und er spürte, dass dies neues Licht war. War das wirklich ein neues Licht? Habt ihr davon schon mal gehört? Das hört sich nach neuem Licht an, aber eigentlich ist es ein alter Irrtum. In der Tat lehrt der Islam dasselbe Konzept. Ab 610 begann der Islam. Der Islam betrachtet den Heiligen Geist als einen anderen Namen für den Erzengel Gabriel. In Sure 297 sagt der Koran, dass Gabriel dem Propheten Muhammad das Wort Allahs überbrachte, und in Sure 16.102 wird Gabriel ausdrücklich als der Heilige Geist bezeichnet. Alle Hinweise des Korans auf den Heiligen Geist beziehen sich daher auf diesen Engel. Also, was Bruder Chapman hier als neues Licht betrachtete, war eigentlich ein alter Irrtum. Dass der Heilige Geist jemand anderes ist als der Vater oder der Sohn. In diesem bestimmten Fall Gabriel. Nun, ich zeige das und einige Leute sagen, nein, der Islam lehrt das nicht. Ihr müsst es gründlich studieren, weil sie genau das lehren. Jemand widersprach und sagte, nein, das stimmt nicht, aber dies sind die Verse, die dort verzeichnet sind. Ich werde euch das nicht auf Arabisch vorlesen, dies ist eine englische Übersetzung, aber die Referenzen wurden gegeben. Es ist sehr klar und grundlegend für die Moslems, das zu glauben. Wisst ihr warum? Weil sie die christliche Trinitätslehre ablehnen. Sie glauben, dass es Polytheismus ist. Und alles, was sie von den Christen hören, ist die ganze Zeit Vater, Sohn und Geist. Ist das nicht richtig? Drei Personen, die einen Gott ausmachen. Und so ist es im Koran für sie sehr klar, dass der Geist nicht Teil einer Trinität ist. Der Geist ist der Engel Gabriel. Es ist offensichtlich, dass es falsch ist, aber das ist es, woran sie glauben. Der Vater und der Sohn, ja, sie haben andere Vorstellungen vom Vater und vom Sohn. Es gibt nur einen Gott und der Sohn ist nicht wirklich ein Sohn, er ist nur ein Prophet. Der Punkt, auf den ich mich hier konzentrieren möchte, ist der Geist, weil wir diesem Konzept weiter folgen wollen und was Satan versucht, in die Gemeinde zu bringen. Und das ist nichts Neues, sondern tatsächlich etwas Altes. Lasst uns sehen, was Schwester White Bruder Chapman geantwortet hat. Sie schrieb ihm zurück, deine Ideen harmonieren nicht mit dem Licht, das Gott mir gegeben hat. Es ist nicht entscheidend für dich zu wissen und in der Lage zu sein, zu definieren, was der Heilige Geist ist. Christus sagt uns, dass der Heilige Geist der Tröster und der Tröster der Heilige Geist ist. Dies bezieht sich auf die Allgegenwart des Geistes Christi, der Tröster genannt wird. Ist es das, was wir in der Bibel finden? Ja. Also sagte sie zu Bruder Chapman, dass diese Brüder recht haben. Sie sollten besorgt sein. Was du lehrst, stimmt nicht mit der Wahrheit überein. Tatsächlich ist es ein Irrtum. Und ihr wisst, dass diese Aussage tatsächlich die Quelle des Zitats ist, das viele Leute aus dem Buch des Wirken der Apostel zitieren, wo es heißt, die Natur des Heiligen Geistes ist ein Geheimnis, das wir nicht definieren können. Dieses Zitat stammt aus dem Brief, den Frau White an Bruder Chapman geschrieben hat. Sie schrieb an jemanden, der versuchte zu definieren, dass der Heilige Geist eine andere Person ist als der Vater und der Sohn. Und die Leute benutzen jetzt dieses Zitat, um jeden zum Schweigen zu bringen, der die biblische Wahrheit über den Geist lehren will. Kennt ihr diesen Einwand? Ihr beginnt über den Geist zu sprechen und jemand wird schnell sagen, oh Bruder, Schwester White, sagt, die Natur des Geistes sei ein Geheimnis. Du kannst es nicht definieren. Wir sollten besser still sein, weil Schweigen Gold ist. Von dort kommt diese Aussage. Wenn ihr also den ganzen Brief lest, den Schwester White geschrieben hat, versteht ihr, was sie sagt. In dieser Aussage definiert sie das wahre Verständnis des Geistes im Einklang mit den Schriften, dass es die Allgegenwart des Geistes Christi ist, der Tröster genannt wird. Und dann erzählt sie ihm weiter. Du musst mit deinen Brüdern wieder in Einklang kommen. Nun, mein Bruder, es ist die Wahrheit, die wir haben wollen und haben müssen, aber führe nicht den Irrtum als neue Wahrheit ein. Sie hat dies sehr deutlich Irrtum genannt. Nun, sein Fehler war, er dachte, es sei Gabriel. Aber ich möchte, dass Sie uns etwas vor Augen halten. Es spielt keine Rolle, was er dachte, dass der Geist war oder wer er dachte, dass der Geist war. Er entfernte ihn vom Vater und vom Sohn. Er dachte, der Geist sei jemand anderes als der Vater und der Sohn. Wer damit gemeint ist, ist zweitrangig. Der Schlüssel hier ist, der Geist ist jemand anderes. Das ist der Punkt, an dem wir uns erinnern sollen, denn wie wir sehen werden, wird das gleiche Problem immer wiederkehren. Immer wieder. Aber Schwester White gab ihm einen guten Rat. Sie sagte ihm, du musst mit deinen Brüdern in Harmonie sein. Was lehrten die Brüder damals über den Geist? Wir haben schon gesehen, was die Bibel sagt. Wir haben gesehen, was er in seinem Brief an Schwester White angedeutet hat. Aber schauen wir uns nun ein paar andere Beispiele an. Nur um sicher zu sein, denn das ist der Rat, den sie ihm gegeben hat. Was lehrten die Brüder in Bezug auf den Geist rund um das Jahr 1891? Zum Beispiel hier ein Zitat von Uriah Smith, 1891 aus dem GC Daily Bulletin. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Er ist auch der Geist Christi. Ist es das, was wir in der Bibel finden? Das ist also nur die Bestätigung der in den Heiligen Schriften niedergelegten Grundlagen der biblischen Wahrheit. Hier ist noch einer. Dies ist von E.G. Wegener, Christus und seine Gerechtigkeit. Hier finden wir, dass der Heilige Geist sowohl der Geist Gottes als auch der Geist Christi ist. Gleiche Sache. Nun, E.G. Wegener, wenn ich E.G. Wegener erwähne, an welche Zahl denkt ihr dann? 1888, oder an welches Jahr? Weil er 1888 einer dieser Botschafter war. Dies ist also ein Mann, der in dieser Zeit von Gott gebraucht wurde, und dies war sein Verständnis im Einklang mit den Heiligen Schriften. Wisst ihr, das richtige Verständnis über den Geist ist der Schlüssel zur Gerechtigkeit durch Glauben. Versteht ihr das? Hoffentlich erkennt ihr das am Ende der Betrachtung, falls ihr es noch nicht erkannt habt. Aber das ist ein Schlüsselverständnis. Das sind keine nebensächliche Sachen. Es geht auch nicht um Meinungen. Im Gegenteil, es ist von entscheidender Bedeutung. Hier ist noch eins einige Jahre später, 1898, G.N. Loughborough.
A number of years later, 1898, G.N. Loughborough.
Wir lernen von dieser Sprache, dass wir wirklich von seiner Gegenwart und Macht sprechen, wenn wir vom Geist Gottes sprechen. Sehr deutlich. Und Schwester White's Rat an Bruder Chapman lautete, hör zu, Bruder, du musst in Harmonie mit deinen Brüdern sein. Die Gegenwart und Kraft Gottes, ist die Gegenwart und Kraft Gottes jemand anders als er selbst? Die richtige Antwort ist nein. Richtig? Offensichtlich nicht. Und wie kam Loughborough auf die Idee, dass der Geist die Gegenwart und Kraft Gottes ist? Aus der Bibel. Und nicht nur das. Auch der Geist der Weissagung bestätigt das. Es ist das gleiche Jahr, in dem Ellen White diesen Brief an Chapman 1891 schrieb. Der göttliche Geist, den der Erlöser der Welt versprochen hatte zu senden, ist die Gegenwart und Kraft Gottes. Ist das nicht deutlich? Sie sagte, dies bezieht sich auf die Allgegenwart des Geistes Christi, der Tröster genannt wird. Es ist die Gegenwart und die Kraft Gottes. Die Gegenwart und Kraft Gottes ist nicht jemand anderes. Es ist keine andere Person neben Gott. Es ist kein anderes Wesen. Es ist kein anderes Individuum. Es ist Gottes persönliche Präsenz und Kraft. Wenn Gott uns dann seinen Geist gibt, bedeutet das, dass er sich uns selbst oder jemand anderen gibt? Sich selbst. Wenn der Geist seine Gegenwart und seine Kraft ist und nicht jemand anders als er, muss er es selbst sein. Und genau das wird uns gesagt. Hier noch eine Aussage.
If the statements will appear, here we go. Testimonies, Volume 7. Here's what it says.
Gott gibt uns seinen Geist, indem er sich selbst zu einer Quelle göttlicher Einflüsse macht, um der Welt Gesundheit und Leben zu geben. Hier ist der Schlüssel. Wenn Gott uns sich selbst gibt, gibt er uns wirklich sein eigenes Leben. Deshalb kann es nicht jemand anders sein. Und wenn ihr ein Verständnis annimmt und anfangt zu lernen, dass es jemand anderes ist, dann schneidet ihr euch selbst von diesem Leben ab. Ihr bekommt jetzt nicht mehr Gottes Leben, ihr bekommt etwas oder jemand anderen. Das ist das Problem. Deshalb ist mit Geist per Definition Leben gemeint. Jesus hat das gesagt. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und sind Leben. Wenn ihr also den Geist empfangt, empfangt ihr das Leben des Gebers, Christus und des Vaters. Aber wenn ihr den Geist abtrennt, ist es das, was der Teufel durch Bruder Chapman zu tun versuchte und ihn überzeugte, dass er dieses neue Licht hatte, was eigentlich ein alter Irrtum war. Er sagte, schau, der Geist, das ist jemand anderes. Ich weiß nicht, welche Verse er gehabt haben muss. Und er kam auf die Idee, dass es Gabriel sein müsste. Jemand anderes. Das ist das Problem mit dieser Idee. Der Teufel machte einen weiteren Versuch im Jahr 1903. Diesmal war er etwas anspruchsvoller, etwas ausgefeilter und er benutzte jemanden, der in der Adventgemeinde zu dieser Zeit ein bisschen höher gestellt war. Dr. John Harvey Kellogg. Dr. John Harvey Kellogg war ein sehr intelligenter Arzt und er war wirklich von Gott gesegnet. Aber er wurde leider benutzt, um das sogenannte Alpha der tödlichen Irrlehren hereinzubringen. Die Geschichte sagt uns, dass das Battle Creek Sanitarium 1902, ein Jahr zuvor, bis auf den Grundmauern niederbrannte und sie wollten es wieder aufbauen und mussten für die Mittel aufkommen. Daniels, der damalige Präsident der Generalkonferenz, empfahl daher, dass Kellogg ein Buch schreiben sollte. Und da er ein weltberühmter Arzt war, würde der Verkauf seines Buches einige Gelder generieren, die sie für den Bau des Sanatoriums verwenden könnten. Klingt nach einem guten Plan, so schrieb Kellogg ein Buch, das The Living Temple genannt wird. Ihr kennt dieses Buch? Und mit diesem Buch ergaben sich Probleme, weil er Teile seiner Theologie einfließen ließ, an die er glaubte. Und Daniels hatte ihn gewarnt, diese Dinge in das Buch aufzunehmen. Er wollte, dass das Buch sich ausschließlich auf die Physiologie konzentriert, also nur ein medizinisches Buch bleibt. Aber Kellogg konnte nicht anders, er fügte einige Ideen seiner Theologie ein und Schwester White hatte viel über das Buch zu sagen. Aber eines Tages hatte Daniel eine Unterhaltung mit Kellogg und die Dinge, die er in dieser Unterhaltung von Kellogg erfahren und gehört hatte, alarmierte ihn so sehr, dass er beschloss, einen besorgniserregenden Brief an Willie White, Schwester Whites Sohn, zu schreiben. Und das ist der Brief, den wir uns hier anschauen werden. Dies ist, was Daniels in der Zeit beunruhigte. Dieser Brief wurde 1903 verfasst und Daniels gibt die Unterhaltung, die er mit Kellogg hatte, an Willie White weiter. Er sagt, Kellogg hat den Glauben an die Trinität angenommen. Das bedeutet, dass er das vorher nicht geglaubt hat, richtig? Weil die Gemeinschaft damals überhaupt nicht an dieses Konzept glaubte. Er sagte mir, dass er jetzt an die Punkte sind Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Ich möchte mich nur auf den Geist konzentrieren. Er würde an Gott den Heiligen Geist glauben. Und seine Ansicht sei jetzt die, dass es Gott der Heilige Geist sei, der den ganzen Weltraum und jedes lebendige Wesen füllt. Er sagte, dass, wenn er das vor dem Verfassen des Buches geglaubt hätte, er fähig gewesen wäre, seine Ansichten ohne den falschen Eindruck auszudrücken, den das Buch jetzt vermittelt. Interessant. Kellogg hatte den Glauben an Gott den Heiligen Geist angenommen. Eine Person neben dem Vater und dem Sohn. Nicht der Engel Gabriel, er ist jetzt ein eigenständiger Geist. Gleiches Problem, nur ein bisschen Variation. Seht ihr das? Das gleiche Element, das Chapman hatte. Und er glaubte, dass dieser Gott, der Heilige Geist, überall war. Er füllte den ganzen Weltraum und jedes lebendige Wesen.
Now, Mrs. White later on,
nun, Schwester White sagte später
in
einer Reihe von Aussagen, dass Kellogg anfing zu lehren, was sie als pantheistische Ideen bezeichnete.
You know,
Pantheismus ist Pan ist alles und Theos ist Gott. Es ist der Glaube, dass Gott alles oder in allem ist. Es gibt Variationen davon, Gott ist in allem, daran glaubte er, und der Gott, den er angenommen hatte und an den er glaubte, war der Gott, den er wie nannte, Gott, der Heilige Geist, ein Individuum, eine Person, die nicht der Vater und nicht der Sohn ist. Eine eigenständige Person, die Gott, der Heilige Geist genannt wird. Seid ihr mit mir? Vielleicht wiederhole ich es und mache es sehr einfach, aber ich möchte wirklich, dass ihr den Punkt seht. Und er war zu der Überzeugung gekommen, dass Gott, der Heilige Geist, in allem sei. Nun, über diesen Glauben erzählt uns Schwester White, und wir lesen diese Aussage in einer Minute aus Predigten und Gesprächen, im nächsten Jahr 1904, das hat Schwester White dazu gesagt, während meines ganzen Lebens bin ich immer den gleichen Fehlern begegnet, wenn auch nicht immer in derselben Form. Im Living Temple wird die Annahme gemacht, Gott sei in der Blume, im Blatt, im Sünder. Aber Gott wohnt nicht im Sünder. Das Wort Gottes erklärt, dass er nur in den Herzen derer wohnt, die ihn lieben und Gerechtigkeit tun. Gott wohnt nicht im Herzen des Sünders, es ist der Feind, der dort wohnt. Ich möchte eine Minute darüber nachdenken. Es ist so viel dort, ich hoffe, ich kann es etwas verdeutlichen. Zuerst sagt sie, dass sie Irrtümern begegnen musste, die gleich waren, aber nicht immer in derselben Form. Gleicher Irrtum, andere Form. Damit haben wir es hier zu tun. Derselbe Fehler, den Geist Gottes von Gott zu trennen und ihn zu jemand anderem zu machen. Die andere Form ist, naja, es ist Gabriel oder diesmal ist es Gott, der Heilige Geist. Und dann stellt sie das Buch Living Temple heraus und sagt, dass dort die Behauptung gemacht wird, dass Gott in allem ist, einschließlich der Sünder. Nun, nach Kellogg, von welchem Gott glaubte er, dass er überall sei? Gott, der Heilige Geist, ein individuelles Wesen. Seht ihr, das ist das Problem. Und wenn ihr glaubt, dass Gott überall ist, dann werdet ihr auch dazu zu der Schlussfolgerung kommen, dass er auch in allen Menschen sein muss, Sündern wie Heiligen. Lebt und wohnt der Gott der Bibel im Herzen der Sünder. Lehrt die Bibel das? Die Bibel lehrt Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Gilt das für eine bestimmte Gruppe von Menschen oder für die gesamte Menschheit? Es ist ein Versprechen an alle, aber nur diejenigen, die glauben, erhalten es, richtig? Und Schwester White hier formuliert es sehr deutlich. Sie sagt, dass Gott nicht im Herzen des Sünders wohnt. Wer ist da? Satan. Hier sagte Kellogg, also Gott, der Heilige Geist, ist überall, einschließlich in den Sündern. Schwester White sagt, nein, Gott ist nicht überall, nicht im Sünder. Wer im Sünder ist, ist eigentlich Satan. Ihr könnt hier also eine sehr solide Schlussfolgerung ziehen. Wir werden es aber hier nicht aufzeigen, das kommt etwas später, aber ihr seht vielleicht, wo es hingeht. Hier gibt es ein Problem. Was Kellogg einführte, war eine Tarnung für Satan. Und Schwester White hat dies sehr genau herausgestellt und auch die Konzepte, die dazu gehörten. Aber lasst uns einfach weitermachen und sehen, ob dies noch etwas klarer wird. Diese pantheistischen Ideen, die Kellogg predigte, waren nicht seine eigenen. Pantheistische Vorstellungen von Gott in der Natur werden von Luzifer, dem gefallenen Engel, entworfen. Das ist die Quelle dieser Ideen. Kellogg hatte nichts Neues. Seine Inspiration war wirklich Luzifer. Und Luzifer hatte in Kellogg sein Verständnis von Gott, insbesondere Gottes Geist, verdreht und wo Gottes Geist war, und er brachte ihn dazu, dieses Buch zu schreiben. Und preist den Herrn, wenn es nicht den Geist der Weissagung gegeben hätte, Geschwister, hätte das die Gemeinde zu dieser Zeit hinweggefegt. Versteht ihr das? Wenn ihr euch die Geschichte anschaut und die Geschichte der Gemeinde zu dieser Zeit studiert, wenn Schwester White nicht gewesen wäre, hätte dieser Glaube die ganze Kirche erfasst. Tatsächlich wurden die meisten medizinischen Fachkräfte und medizinische Missionsarbeiter mit Kellogg hinausgefegt. Viele von ihnen. Die Quelle dieser Ideen ist also Luzifer. Es ist also Luzifers Begehren, dieses zu vermitteln. Und er hat es immer wieder versucht. Schauen wir uns einen anderen Aspekt an. Noch einmal, Kellogg hatte nichts Neues. Was er für neues Licht hielt, war ein alter Irrtum. Dies ist ein Mann mit dem Namen Ignatius von Loyola. Euch wird der Name wahrscheinlich nicht viel sagen, außer dass er der Gründer des Jesuitenordens ist, die Gesellschaft Jesu im Jahre 1534. Natürlich, der Jesuitenorden wurde als Reaktion auf die Reformation gegründet. Es ist die Gegenreformation, die Rom entwickelt hat, und sie ist es bis heute geblieben. Jedenfalls werden wir hier nicht so sehr ins Detail gehen, aber dieser Mann, Ignatius von Loyola, hat ein Buch geschrieben und sein Buch heißt Spirituelle Übungen. Es ist eine Anleitung und es wurde im Wesentlichen als Ergebnis von Visionen geschrieben, die er erhielt. Und es ist ein Schulungshandbuch für den Jesuitenorden. Mit anderen Worten, es ist kurz gesagt eine Anleitung zur Gehirnwäsche, weil es den Jesuiten zu einem nicht denkenden Automaten macht, der alles tut, was der Vorgesetzte ihm befiehlt. Das ist es wirklich.
Okay, that's really what it is.
Ich werde nicht all die Details betrachten, aber was das Schreiben dieses Buches, dieses Handbuchs betrifft, die Anweisungen, die er erhalten hat, behauptet er, durch Visionen erhalten zu haben. Er erhielt sie durch Visionen. Nun sehen wir uns diese Visionen ein wenig an. Aber bevor wir das tun, möchte ich sagen, dass der Geist der Weissagung den Jesuitenorden erwähnt. Habt ihr das gewusst? Wenn jemand den großen Kampf gelesen hat, ja, er ist genau dort erwähnt. Es wird nicht zufällig erwähnt, sondern aus einem bestimmten Grund. Hier ist es, was er sagt. Zu dieser Zeit, das ist die Zeit der Reformation, wurde der Jesuitenorden gegründet, der grausamste, skrupelloseste und mächtigste aller Verfechter des Papsttums. Nun, das ist wichtig zu beachten. Im höchsten Grade mächtig, skrupellos. Was ist ein anderes Wort für skrupellos? Rücksichtslos, prinzipienlos, unmoralisch, gesetzlos, nicht gut. Okay, vielen Dank. Das ist eine schöne Vielfalt an Bedeutungen. Der grausamste, skrupelloseste und mächtigste aller Verfechter des Papsttums, das ist der Jesuitenorden. Diese Visionen, die Loyola hatte, sind sehr interessant.
Hier ist, was uns gesagt wird. Dies ist ein Zitat aus dem Buch Die geheime Geschichte der Jesuiten und das heißt: An der Realität dieser Visionen hat er, Loyola, nie gezweifelt. Er jagt den Satan mit einem Stocke fort, wie einen bösen Hund. Er spricht mit dem Heiligen Geiste wie mit einer göttlichen Person.
Ich möchte eine Minute darüber nachdenken. Hier ist Loyola und er erhielt seine Visionen in einer Höhle und er hatte alle möglichen Visionen. Und manchmal geriet er in Visionen oder Trance, was auch immer es war, und er tat dies, indem er über die Trinität meditierte. Das hat er getan. Und er hatte all diese Visionen und Dinge erschienen ihm. Es ist jedoch interessant, dass er wegen seines Verständnisses, seines Glaubens und seiner Theologie in diesen Visionen an einen Punkt kam, wo er glaubte, dass er mit dem Heiligen Geist als einer Person sprach, so wie jemand mit einer anderen Person spricht. Er sprach also nicht mit Christus, er sprach nicht mit dem Vater, er sprach mit diesem Geist. Und in deren Theologie ist es Gott, der Heilige Geist. Das ist jemand neben dem Vater und dem Sohn. Das sind viele, viele Jahre, bevor Kellogg überhaupt geboren wurde. Nun, ich glaube nicht, dass ich fragen muss, wer glaubt ihr, hat all diese Dinge im Verstand dieses armen Mannes verursacht? Ich finde es interessant, wie Satan zu ihm kommt. Er jagt ihn fort und dann kommt Satan wieder in einer anderen Form, richtig? Und in welcher Form kam er zu ihm? Als der Heilige Geist und überzeugte ihn, dass er mit dem Heiligen Geist spricht, wie eine Person mit einer anderen Person spricht. Interessant, dass Satan das tut. Hier ist, was jemand, der wirklich inspiriert war, erzählt hat, wie Offenbarung geschieht. Beachtet, was hier steht. Schwester Weiß beschreibt eine interessante Szene über göttliche Offenbarung. Der ganze Raum schien mit der Atmosphäre des Himmels erfüllt zu sein. Eine heilige Präsenz schien in meinem Zimmer zu sein. Ich legte meinen Stift nieder und wartete darauf zu sehen, was der Geist zu mir sagen würde. Ich habe niemanden gesehen, ich hörte keine hörbare Stimme, aber ein himmlischer Beobachter schien nahe bei mir zu sein. Ich fühlte, dass ich in der Gegenwart von wem? Von Jesus war. Deshalb bezeichnen wir das als Geist der Weissagung, was das Zeugnis von Jesus ist. Und das tut er durch seinen Geist. Hier ist noch einer. Ich fühlte eine Präsenz in meinem Zimmer, wie schon oft zuvor, und ich verlor jegliche Erinnerung daran, worum es ging. Ich schien in der Gegenwart von Jesus zu sein. Er teilte mir mit, dass worin ich unterrichtet werden sollte. Es wurde kein hörbares Wort zu meinem Ohr gesprochen, sondern zu meinem Verstand. Okay, jetzt ist es interessant, weil ich hoffe, dass ihr hier seht, wie sich das Bild entwickelt. Satan hat einen Plan. Der Plan ist, Verwirrung über einen bestimmten Aspekt zu stiften, wenn es um Gott geht, und das ist der Geist. Ein paar Mal versuchte er es, in unsere Gemeinde zu bringen, aber es wurde vereitelt. Ellen White schrieb an Chapman und er machte nicht weiter, was auch immer er tat, er setzte das nicht fort. Dann kam Kellogg und es war viel gefährlicher und mehr ausgeklügelt, aber dem wurde auch entgegengewirkt und es trat nicht ein. Und wir stellen fest, in beiden Fällen war das nichts Neues. Das gab es schon früher. Wir sahen das im Islam, im Jesuitenorden, aber schauen wir uns genauer an, wie die Dinge heute sind. So ist es, wie der Teufel heute arbeitet. Das ist heute die populäre Pfingstbewegung und die populären TV-Evangelisten. Nun, ich gehe nicht ins Detail, aber ich denke, ihr wisst, dass diese Menschen heutzutage viel Wert darauf legen, was sie die Kraft des Geistes nennen. Richtig? Und es gibt all diese Aktivitäten und Dinge, die in der Kirche passieren. Leute springen auf und ab, Leute rollen auf den Boden, Leute machen alle möglichen bizarren Dinge. Und all diese Dinge werden wem zugeschrieben? Dem Heiligen Geist, nicht wahr? Das ist, was sie sagen. Wir finden Dinge wie Zungensprechen, sogar diese Kirche, und das ist eigentlich der Titel eines Artikels, Lache deinen Weg zur Erlösung. Diese Leute glauben, wenn sie die Kraft des Geistes sehen, rollen sie einfach auf den Boden und lachen unkontrolliert in der Kirche. Und sie glauben, dass dies die Kraft des Heiligen Geistes ist. Jetzt sagt ihr mir, wer glaubt ihr, täuscht diese Menschen und versorgt sie mit diesen Posten, die sie veranstalten? Satan! Und als was maskiert er sich ihnen gegenüber?
to them.
Sie glauben nicht, dass es Satan ist. Sie glauben, dass es der Heilige Geist ist. Und in vielen Fällen glauben manche von ihnen an alle möglichen unterschiedlichen Ideen. Es ist schwer festzustellen, was die Pfingstler glauben, weil es so abwegig ist. Aber die Mehrheit von ihnen glaubt, dass der Geist jemand ist neben dem Vater und dem Sohn. In der Tat beten sie oft zum Geist, weil sie diese Macht so sehr wollen. Und manche Leute, die vielleicht nicht in Zungen sprechen, fühlen sich ausgeschlossen und sie beten wirklich ernsthaft. Arme Menschen, die getäuscht sind und ernsthaft beten und anfangen zum Heiligen Geist zu beten, um diese Gabe oder was auch immer es sein mag, zu erhalten. Ob es Zungen sind oder Lachen oder was auch immer es sein mag. Und es gibt alle möglichen sonderbare Aktivitäten, mit denen sich diese armen Leute befassen, die nichts mit dem Heiligen Geist zu tun haben, soweit es die Bibel betrifft. Und es ist wirklich die Arbeit des Feindes. Nicht nur das, hier ist ein weiteres Beispiel dafür. Die Kraft des Pfingsten verkünden. Nun, dieser Fokus auf Pfingsten ist nicht nur in diesen Pfingstgruppen. Das ist eine charismatische Messe. Pfingstsonntag. Die Schönheit im Heiligen Geist getauft zu werden. Ihr seht, es gibt etwas, das das ganze Christentum mitreißt und ihr findet einen gemeinsamen Nenner. Wenn ihr an die richtige Stelle schaut, hat dies etwas mit dem Missverständnis der Identität des Geistes Gottes zu tun. Und so wie ich die Frage gestellt habe, ich denke, wir wissen alle, wer dahinter steckt. Dies ist die Webseite, von der der Flyer stammt. Die katholische charismatische Erneuerung. Völlig charismatisch, eucharistisch und marianisch unter der Autorität der römisch-katholischen Kirche. Das ist das ganze Paket. Völlig charismatisch. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich die Kraft des Geistes, das Charisma des Geistes und die Gaben des Geistes, die im Geist getauft werden. Und der Glaube im Kopf dieser Leute ist, dass dieser Geist nicht der Vater ist, dieser Geist ist nicht der Sohn, dieser Geist ist jemand anderes, der Gott, der Heilige Geist genannt wird. Und hier ist natürlich ein weiteres Beispiel. Dies ist die Webseite einiger Jesuiten.
I can't see everything there. It's a website by some Jesuit Children of Loyola.
Kinder von Loyola. Spirituelle Kinder von Loyola. Heiliger Ignatius Hingabe an die heilige Dreifaltigkeit. Darauf würde er meditieren. Das hat viele dieser Dinge inspiriert. Tatsächlich sagt er, dass ihm die Dreieinigkeit erschien. Ich weiß nicht wie, frag mich nicht. Er erklärt es nicht, aber deshalb sagt er, habe er diese Visionen. Und all diese Leute hier, all diese Mitwirkenden sind alle SJ, ihr wisst, was SJ am Ende ihres Namens ist, Gesellschaft Jesu oder Jesuiten. Dies sind Jesuitenpriester. Und so lautet die Schlussfolgerung von einem von ihnen, nachdem er diesen Artikel geschrieben hat. Das sagt er, ich hatte letztes Jahr mit Senioren über die Beziehung zu Gott gesprochen und sie ermutigt, zu jeder der göttlichen Personen einzeln zu beten. Am meisten hatten sie Schwierigkeiten mit dem Heiligen Geist. Was für eine Überraschung! Es gibt etwas im menschlichen Geist, das es schwierig findet und unmöglich, mit jemandem in Verbindung zu treten, den die Schrift nicht als eigenständiges Individuum darstellt. Was er hier sagt, ist ein Kampf. Und das sind Katholiken. Dies sind Menschen, die viele Male ehrlich sind, den Herrn lieben, die einige der Dinge, die wir hier teilen, nicht kennen oder verstehen. Was wir hier mit euch teilen, ist nicht gegen sie gerichtet. Wir haben es mit den Konzepten zu tun. Ich möchte das nur klarstellen, weil wir hier niemanden angreifen wollen. Wir beschäftigen uns mit den Begriffen und sehen, wie weit verbreitet die Täuschung bei den Menschen ist. Also diese armen Leute, er hat sie ermutigt, mit jedem Einzelnen zu beten. Wenn sie sagen, sagen, mit jedem einzelnen Beten bedeutet dies in der katholischen Bezeichnung, jemanden anzubeten. Sie beten den Vater an und sie beten den Sohn an und sie hatten Schwierigkeiten herauszufinden, wie sie einen Geist anbeten sollten. Aber sie machen es. Sie machen es immer noch. Und es gibt einige Tipps, wie sie das schaffen können. Wie auch immer, dies ist jedoch nicht nur das Werk der Gesellschaft Jesu, dies ist eine übliche katholische Praxis. Wir wenden uns jetzt der Führung zu. Dies ist Papst Johannes der 23. Dies ist das Buch, die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ihr habt vom Zweiten Vatikanischen Konzil gehört und was im Zweiten Vatikanischen Konzil passiert ist. In den 60er Jahren hatten sie dieses Konzil und der Zweck des Konzils war einfach folgender: die ketzerischen protestantischen Reformer beziehungsweise Rebellen wieder in den Schoß der Kirche zu bringen. Und um die Arbeit des Konzils zu segnen, widmet der Papst dieses Gebet dem Heiligen Geist für den Erfolg dieses ökumenischen Konzils. Und es ist aufgezeichnet, es steht in einem Buch. O Heiliger Geist, zu wem betet er? Er betet nicht zum Vater, er betet nicht zum Sohn, weil dies ihre Theologie ist, weil sie sagen, die Person des Vaters ist eine Person, die Person des Sohnes ist eine andere und die Person des Geistes eine weitere. Im Gegensatz zu dem, was die Bibel sagt. O Heiliger Geist, gesendet vom Vater im Namen Jesu, der in der Kirche anwesend ist und unfehlbar leiten soll, gieße aus die Fülle deiner Gaben auf den ökumenischen Rat. Wir beten auch für die Schafe, die jetzt nicht in der Einheit Jesu Christi sind. Das seid ihr, alle und ich. Also betet der Papst für uns. Und was ist sein Gebet? Selbst wenn sie sich im Namen des Christen rühmen, können sie unter der Leitung des einen Hirten endlich zur Einheit kommen. Amen. Das ist der Vatikanische Konzil. Das war im Jahr 62 oder so ähnlich. Der Papst betet also dafür, dass diese verlorenen Schafe unter die Kontrolle von wem kommen? Des einen Hirten. Wer ist der eine Hirte? Er selbst. Nun, wenn sie beten, wer steht hinter diesem System? Sagt ihr es mir? Satan, okay, ihr habt es gesagt, nicht ich. Wer wird dieses Gebet beantworten? Sie glauben also, sie beten zu Gott im Himmel, einige von ihnen wissen es besser und die Art und Weise, wie Satan seine Spuren verwischt hat, besteht darin, sich hinter welchem Titel zu verstecken? Der Heilige Geist. Jemand, der vom Vater und vom Sohn getrennt ist. Ich sage euch, Satan war sehr beschäftigt damit, dieses Gebet zu beantworten. Sehr beschäftigt, wie wir sehen werden. Aber ich möchte das sehr deutlich machen, weil jemand sagen könnte, Bruder, was du sagst, hört sich immer so lästerlich an. Ich verfolge nur die Spur der Schlange, Geschwister. Unsere Zeit ist fast vorbei, wir sind fast da. Ich verfolge nur die Spur der Schlange, um eine große Täuschung aufzudecken. Und die Täuschung ist so erstaunlich klug, dass die Leute es sehen und sagen, oh, das klingt wie Blasphemie. Klingt nach Blasphemie. Deshalb haben wir uns angesehen, was die Bibel zu sagen hat. Deshalb haben wir das biblische Fundament sehr deutlich gesehen. Und nachdem wir die biblische Grundlage erkannt haben, können wir die Spur der Schlange sehen. Wir wollen die Sache weiter enthüllen, weil diese Leute nicht behaupten, dass sie den Teufel verehren. Sie sind bekennende Christen. Sie sind Katholiken, richtig? Wir wissen das vielleicht besser als Ergebnis unserer Prophetiekenntnis, aber das ist das Bild, das sie darstellen. Lass uns eine andere Gruppe anschauen. Hier wird es wirklich interessant. Was ist wirklich hinter den Kulissen und wer arbeitet wirklich hinter den Kulissen? Das ist Helena Petrovna Blavatsky. Sie ist die Gründerin der Theosophischen Gesellschaft. Sie war Freimaurerin und dies ist ein Buch, das für die Theosophische Gesellschaft für Freimaurer und so weiter maßgebend ist. Sie ist eine spirituelle Führerin. Hat jemand schon mal von ihr gehört? Okay, ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist, wie auch immer. Das ist, was sie sagt, wenn es zu diesen Dingen kommt. Lucifer ist göttliches und irdisches Licht, der Heilige Geist und Satan zugleich. Die geheime Lehre publiziert 1888. Könnt ihr hier etwas Interessantes sehen? Hier wird es von diesen Leuten beschrieben. Nun, diese Leute beten den Satan an. In ihrem geheimen Ritual, das sie weiterführen, verehren sie den Teufel, die Freimaurer und all den Zinnober. Das sind keine christlichen Organisationen. Sie enthüllen euch hier die geheime Lehre, okay? In ihrem Verständnis, wenn sie über den Heiligen Geist sprechen, jemand neben dem Vater und dem Sohn, wer ist es wirklich? Lucifer! Das ist es, wen sie anbeten. Lucifer war sehr damit beschäftigt, diese Idee zu fördern, dass der Geist neben dem Vater und dem Sohn jemand ist, der es ihm ermöglicht, eine Position einzunehmen, in der er schlüpfen kann und Anbetung beanspruchen kann. Ist das nicht das, was er will? Er sagte, ich werde mich setzen auf den Berg der Versammlung, ich werde meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen, ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Und als Jesus hier auf die Erde kam, sagte er, wenn du mich anbetest, dann. Sagt der Geist der Weissagung etwas über Theosophie? Ja. Interessant, sie sagte etwas über die Jesuiten, mal sehen, ob sie etwas über Theosophie sagt. Hier ist es. Lass die Welt in den Spiritismus, in die Theosophie, in den Pantheismus gehen, wenn sie das wählen. Hier ist alles in einem Paket. Wer brachte den Pantheismus in die Gemeinde? Kellogg. Was lehrte er? Dass der Heilige Geist ein anderes Wesen ist als der Vater und der Sohn, genannt Gott der Heilige Geist. Wir sahen von denen, die die Theosophie gegründet haben, dass der Heilige Geist in Wirklichkeit niemand anderes ist als Lucifer. Und Schwester White fasst alles zusammen. Glaubt ihr nicht, sie hatte ein bisschen Einblick in einige dieser Dinge? Mehr als wir dachten. Lasst sie gehen, wenn sie sich für Theosophie und Pantheismus entscheiden. Wir haben nichts mit diesem täuschenden Ableger von Satans Werk zu tun. Die anziehenden Empfindungen des Pantheismus werden viele Seelen auf verbotene Pfade führen. Geschwister, die heutige Lehre über den Heiligen Geist ist pantheistisch. Es ist der Glaube, dass dieser individuelle Gott, genannt Gott der Heilige Geist, überall ist. Und ihr fragt die Menschen, wo ist der Geist Gottes? Nun, der Geist Gottes ist überall. In deren Vorstellung ist der Geist Gottes eine Person, ein Individuum, das seinen eigenen Verstand und seine eigene Intelligenz hat und überall ist. Nicht die Gegenwart und die Macht des Gottes, der auf dem Thron sitzt, wie wir es aus der Bibel sahen. Und hier ist ein weiteres Beispiel. Dot Magis, der Blog von IgnatiusSpirituelle.com. Was gibt es zu sagen? Ein Gebet an den Heiligen Geist. Es gibt ein ganzes Gebet, das ihr an den Heiligen Geist richten könnt, mit dem Verständnis und der Theologie, die wir gesehen haben. Hoffentlich kann ich euch hier die rote Linie zeigen. Könnt ihr sehen, was sich hier entwickelt? Es gibt dort eine sehr ernste Täuschung, die stattgefunden hat. Wir kommen dazu. Dies ist ein Buch, das durch die Adventgemeinde publiziert wurde und das sagt dieses Buch. Es handelt von der Trinität. Die Einheit in der Natur und im Charakter der drei Personen der Gottheit wirft die sehr nützliche Frage von Gebet, Lob und Anbetung auf. Aber was ist mit dem direkten Gebet zum Heiligen Geist? Obwohl wir kein klares Beispiel oder direkten Befehl in der Schrift haben, um zum Geist zu beten, es zu tun, hat dies grundsätzlich eine gewisse implizierte biblische Unterstützung. Es erscheint nur logisch, dass Gottes Volk direkt zum Heiligen Geist beten und ihn anbeten kann. Gott steh uns bei. Könnt ihr hier etwas Gefährliches sehen? Das ist genau das Gleiche, was die Jesuiten in Rom und nicht weniger als der Papst selbst tun.
and no less than the Pope himself. Now we're getting
this. Bekommen wir diese Empfehlung von den geistlichen Führern der Adventgemeinde an Gottes Volk. Ich weiß nicht, wie ich es deutlicher ausdrücken kann. Das ist so gravierend. Sie sagen es genau dort im Zitat und sagen, schaut, es gibt keine biblische Anweisung dazu, es gibt kein biblisches Beispiel, von dem wir wissen, dass das lehrt. Aber wir denken, dass es nur logisch und vernünftig ist, dass wir zum Heiligen Geist beten und ihn anbeten sollen. Ein Individuum oder eine Person neben dem Vater und dem Sohn. Sie wissen, warum sie das sagen, weil sie diesem Konzept, das auf dem Umschlag des Buches dargestellt ist, versklavt sind. Dieses Konzept von drei in einem und einer in drei. Dieser Gott ist drei. Geschwister, dies öffnet die Tür und der Satan kann eintreten. Wenn ihr beim Anbeten außerhalb der Grenzen der Schrift geht, befindet ihr euch auf sehr gefährlichem Boden. Denn es gibt jemanden im Universum, das Anbetung möchte. Ihr könnt nicht sagen, es gibt keine Beweise dafür, aber wir denken, wir sollten es tun. Jemand wird aufstehen und diese Anbetung beanspruchen, die nicht zum Vater und nicht zum Sohn geht. Sie sagen tatsächlich, wenn ihr Liebe wollt, könnt ihr zum Vater beten. Wenn ihr Vergebung wünscht, könnt ihr zu Jesus beten. Und wenn ihr Macht und Gaben und den Sieg über die Sünde wollt, müsst ihr zum Heiligen Geist beten. Dies ist nicht der einzige Ort, an dem wir es sagen. Es gibt auch andere Veröffentlichungen. In Australien haben wir Zeichen der Zeit, die den Leuten genau das empfehlen. Liebe Geschwister, wir sind über unsere Anbetung ernsthaft verwirrt worden. Das ist ein Zeichen der letzten Tage. Wenn Gottes Volk, das er erweckt hat, um der Welt die letzte Botschaft der Gnade zu geben, am Ende das gleiche anbeten wie Rom und gleichzeitig zugeben muss, dass es keine biblische Unterstützung dafür gibt. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Durch deine eigenen Worte wirst du verurteilt und gerechtfertigt sein. Hier ist es genau dort. Wer wird es sehen? Wer hat unseren Bericht geglaubt? Wenn wir das verbreiten und die Leute fragen dann, nun, was ist daran so wichtig? Ich hoffe, ihr seht jetzt die Wichtigkeit. Es geht darum, ob ihr Gott oder Satan anbetet. Der Omega-Abfall, ja, dafür gibt es viele Namen. Wenn wir dies erzählen, könnte jemand sagen, okay, und ich erzähle das den Leuten und von Zeit zu Zeit bekomme ich diese Reaktion. Sie sind darüber besorgt und sagen, aber Bruder, ich bete nicht zum Heiligen Geist. Ich verehre nicht den Heiligen Geist. Das ist gut und das ist lobenswert. Aber das Problem ist immer noch dasselbe. Es gibt ein paar Fragen, über die wir nachdenken müssen und die wir fragen müssen. Wenn ihr glaubt, dass Gott dreieinig ist und die drei eins sind, warum soll die Anbetung von diesem Gott zurückgehalten werden? Und wenn ihr zum Heiligen Geist betet und ihm Anbetung folgt, wo sind eure biblischen Beweise? Dies ist eine Situation, bei der beide Seiten nur verlieren. Ihr könnt nicht auf die Weise gewinnen. Wenn ihr etwas von der Anbetung zurückhaltet, haltet ihr etwas von Gott zurück, weil ihr glaubt, dass Gott dreieinig ist. Ihr solltet es gleichermaßen anbeten. Aber wenn ihr drei Personen anbetet, wo sind eure biblischen Beweise? Ihr befindet euch außerhalb der Grenzen der Schrift, wenn es um Anbetung geht. Und wehe euch, wenn ihr außerhalb der Grenzen der Schrift steht, wenn es um Anbetung geht, weil das Problem und die Täuschung der Endzeit die Anbetung betrifft. Nimm eine andere Sache, setz es aufs Spiel, riskiert es außerhalb der Schrift, aber es ist zufällig Anbetung. Glaubt ihr nicht, liebe Geschwister, dass der Teufel uns getäuscht hat? Wir sind getäuscht worden bis... Ich möchte nur sicherstellen, dass dieser Punkt klar ist. Wenn es um Anbetung geht,
that line jumped before it should. Anyway.
An dem Platz in unserem Geist, den wir für Gott reservieren, haben die Menschen mit dem Verständnis der Trinität einen Platz reserviert, der für wie viele Raum hat? 3, ist das nicht richtig? Wo immer es auch sein mag, wir haben sozusagen 3 Spalten. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Wenn wir an dieses Konzept glauben und ihr wisst, dass ihr nicht einzeln zum Heiligen Geist beten müsst, ihr müsst den Heiligen Geist nicht einzeln anbeten, denn jedes Mal, wenn ihr singt, jedes Mal, wenn ihr an der Gemeinschaft mit Geschwistern teilnehmt, jedes Mal, wenn ihr an irgendeinem Aspekt der Anbetung beteiligt seid, beten, geben, singen, was auch immer es ist, diese Anbetung und Verehrung geht zu dem Konzept, das ihr in Ehren haltet. Ihr erhöht jemanden neben dem Vater und dem Sohn, auch wenn ihr es nicht direkt tut. Ist euch das klar? Die Leute, die sagen, aber ich bete nicht zum Heiligen Geist, sind nicht sicher. Denn in eurem Kopf, wo die höchste Erhebung und Verehrung stattfindet, geht es um wie viele? Es geht um 3 Personen. Wir beschäftigen uns also nicht nur mit dem, was ihr tut. Es ist nicht so oberflächlich. Oh, hört auf, zum Heiligen Geist zu beten. Es ist nicht so oberflächlich, Geschwister. Dies ist eine tiefe Täuschung. Die Bibel offenbart niemals, dass sich unsere Anbetung an 3 Personen richten soll. Unsere Anbetung geht immer einzig und allein zu dem Vater. Durch den Sohn. Und das war's. Dass alle Menschen den Sohn ehren sollen, wie sie den Vater ehren. Und das war's. Es gibt niemanden, den wir berufen worden sind, zu ehren, anzubeten, zu loben und zu preisen. Jede Anbetung und Verehrung und jegliches Lob außerhalb des Vaters und des Sohnes, sagt mir, wer wird aufstehen und das für sich beanspruchen? Es gibt nur ein Wesen im ganzen Universum, das gesagt hat, ich möchte Anbetung. Und er hat eine sehr kluge Täuschung geschaffen, um Anbetung zu bekommen. Gelobt sei Gott, dass die Bibel uns sagt, dass Gott die Zeit der Unwissenheit übersieht. Gott ist barmherzig, aber er möchte, dass wir intelligente Anbeter sind. Gott möchte, dass wir die Täuschung loswerden, die der Teufel für uns geschaffen hat. Ich hoffe, dass ihr wirklich zu dem Schluss kommt, dass es wichtig ist. Also werden wir hier schnell schließen. Wer ist dein Tröster? Wenn ich diese Frage stelle, gibt es alle möglichen Antworten. Das hängt von deinem Gottesverständnis ab. Wie ihr diese Frage beantworten werdet, hängt davon ab, was ihr über Gott versteht, richtig? Wenn ich diese Frage stelle, wer ist dein Tröster, sagen mir die meisten Leute, der Geist. Oder Gott, der Heilige Geist. Ist es nicht Jesus? Nein. Jesus ist im Himmel. Er ist im Heiligtum. Er ist unser hoher Priester. Aber der Tröster ist der Geist. Und Leute sagen das, weil Jesus sagte, ich werde euch einen anderen Tröster schicken und so weiter und so fort. Aber die Bibel sagte, wie wir zuvor gelesen haben, dass der Herr dieser Geist ist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ihr seht, unsere Theologie, das ist der praktische Aspekt dessen, worüber wir sprechen. Wen wir für unseren Tröster halten, wirkt sich auf unseren geistlichen Wandel und unseren Sieg über die Sünde aus. Versteht ihr das? Gott möchte unseren Glauben stärken und nicht unseren Glauben schwächen. Jesus kam und wurde in allen Punkten versucht wie wir. Er wurde mit all den Prüfungen und Schwierigkeiten vertraut, die wir tragen, damit er ein treuer Hohepriester sein kann. Damit er uns helfen kann. Was nützt es also, wenn er all diese Erfahrungen durchlaufen hat und all diese Schwierigkeiten durchgemacht hat, und er uns dann jemand anderen schickt? Ich interessiere mich nicht für jemanden, der das Menschsein nicht erlebt hat, der Versuchung nicht erlebt hat, der keinen Sieg über die Sünde erlebt hat. Nur Jesus hat es getan. Und das ist gleichgültig, wie er diesen jemand nennt. Das ist zweitrangig. Wenn es nicht Christus ist, der dein Tröster ist, hast du ein Problem. Eure einzige andere Option ist wer? Satan. Ihr bekommt auf diese Weise keinen Sieg über die Sünde. Auf diese Weise bekommt ihr definitiv keinen Sieg über die Sünde. Der einzige Weg, den Sieg über die Sünde zu erlangen, ist, wenn Christus selbst in dir als Tröster lebt. Wisst ihr, was Tröster bedeutet? Helfer. Helfer, um was zu tun? Um die Sünde zu überwinden. Das ist der springende Punkt, dass er gekommen ist und versucht wurde. Es macht keinen Sinn, dass er durch all diese Anstrengungen 33 Jahre durchging und Qualen und Tränen und Blut und Tod durchgemacht hat und dann geht und mir einen anderen Helfer gibt. Warum hat er mir nicht den anderen Helfer vorab schon gegeben? Was ist der Sinn, dass er kommt und all das erlebt? Er ist der einzige Helfer und das wird uns gesagt. Der Heiland ist unser Tröster. Dass er das ist, habe ich geprüft. Amen. Hast du geprüft, dass er das für dich ist? Das ist die Frage. Wenn wir im Glauben auf Jesus schauen, durchdringt unser Glaube den Schatten und wir beten Gott an für seine wundersame Liebe, indem er uns Jesus den Tröster gegeben hat. Das sind Neuigkeiten für manche Leute. Unser Verständnis bestimmt, wie wir diese Frage beantworten. Wer ist dein Tröster? Ist es Jesus oder ist es jemand anderes? In Anbetracht dessen könnt ihr nicht verstehen, dass wenn Jesus sagte, ich werde euch einen anderen Tröster schicken, er über jemand anderen gesprochen hat. Das ist unmöglich, weil es nicht viel Trost spendet. Deshalb sagt er zu seinen Jüngern, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Glaubt ihr das? Er hat das gesagt. Er ist derselbe, der gesagt hat, ich werde euch einen anderen Tröster schicken. Die Leute halten sich an dieser Aussage fest und sagen, schau, es ist ein anderer Tröster. Es muss jemand anderes sein, der beweist, dass es drei sind. Aber wir verstehen nicht, was das mit unserem praktischen Wandel Tag für Tag bedeutet. In Wirklichkeit ehren wir nicht Jesus für seinen Beistand und Hilfe, sondern jemand anderen. Dadurch entehren wir eigentlich Christus. Wir berauben ihn der Anerkennung und Ehre, die ihm gebührt, und geben sie jemand anderem. Wie ich schon sagte, ich sprach mit jemandem und er sagte, nein, nein, Jesus ist im Himmel. Und ich sagte, wer ist dein Tröster? Er sagte, es ist Gott, der Heilige Geist. Ich sagte, ist es nicht Jesus? Er sagte, nein. Und dieser Bruder, er sagte mir, er lobt und dankt dem Heiligen Geist. Und wenn er einmal in den Himmel kommt, freut er sich darauf, den Heiligen Geist zu treffen und ihm für seine Hilfe auf dem christlichen Weg zu danken. Und Jesus würde darüber weinen, denn wer verdient all diese Anerkennung? Es ist Christus. Christus ist derjenige, der es tut. Und Christus tut es wahrscheinlich trotz dieses schlechten Verständnisses dieses armen Bruders. Aber die Ehre bekommt jemand anders. Gott möchte nicht, dass wir ihn auf diese Weise verehren, Geschwister. Der Teufel ist für all diese Verwirrung verantwortlich. Wir haben das gestern gelesen und das ist, was Ellen White ihre Kinder lehrte. Das hat sie Willie White gesagt. Die Äußerungen und Argumente einiger unserer Prediger haben mich erstaunt in ihren Bemühungen zu beweisen, dass der Heilige Geist ein Individuum ist, wie Gott der Vater und Christus der ewige Sohn. Und manchmal haben sie mich traurig gemacht. Ein beliebter Lehrer sagte, wir können ihn als den Mann betrachten, der hier unten die Dinge regiert. Dieser Brief wurde 1935 geschrieben. Also hier ist Ellen White's Sohn und das ist das, was er gelehrt wurde und von seiner Mutter verstanden hat. Sein Verständnis war nicht, dass der Heilige Geist jemand anderes ist als der Vater und der Sohn. Tatsächlich gab es zu seiner Zeit Prediger, die zu beweisen versuchten, dass der Heilige Geist ein Individuum ist, genau wie der Vater und der Sohn, ein anderes Wesen. Der Teufel versuchte also immer noch, dieses Problem Problem, diese Irrlehre in die Adventgemeinde zu bringen. Er versucht es durch Bruder Chapman, durch Kellogg, und hier sagt Willie White, wisst ihr, ich höre, dass Prediger dies lehren. Und wenn Pastoren versuchten, dies zu tun, hat mich das verblüfft und es hat mich traurig gemacht. Prediger tun es bis heute noch. Die Mehrheit der Prediger in diesen Kirchen tut dies immer noch. Einige von ihnen verstehen nicht, was sie tun. Versteht ihr das? Einige von ihnen verstehen nicht, was wir hier gezeigt haben. Deshalb teilen wir es. Wie ihr seht, Geschwister, der Teufel war lange Zeit beschäftigt, Gottes Volk anzugreifen. Und wir haben tief geschlafen. Und es wird Zeit, dass wir aufwachen. Die Stunde ist spät. Christus möchte durch uns scheinen und er verdient es, die Anerkennung zu bekommen und nicht jemand anderes. Und er möchte, dass wir intelligente Anbeter von ihm sind. Wenn wir Christus offenbaren, offenbaren wir nicht jemand anderen, egal wie er genannt werden könnte oder welchen Namen er annehmen könnte. Wir schließen mit der Vision. 1891 versuchte der Teufel, diese Täuschung hereinzubringen. Wieder im Jahr 1903. In 1928 Leroy Froome mit dem Buch Das Kommen des Christus. Und wir haben es 2002 gelesen. Und natürlich waren diese Dinge nicht neu. Sie waren früher schon einmal da. Was ist der gemeinsame Nenner zwischen all diesen Zeiten und Personen und Konzepten, die hier dargestellt sind? Der gemeinsame Nenner zwischen allen, es ist interessant, der gemeinsame Nenner zwischen den Adventisten, dem adventistischen Arzt, dem adventistischen Historiker, den heutigen Adventisten, dem Islam, Rom und dem jüdischen Orden sowie New Age, Philosophie und den Pantheisten, gemeinsamer Nenner zwischen all dem ist folgendes. Dass der Heilige Geist jemand anderes ist als Christus und der Vater. Einige sagen, es ist Gabriel, andere sagen, es ist Gott, der Heilige Geist, was auch immer es sein mag. Es gibt einen gemeinsamen Nenner. Ist das nicht erstaunlich? Gleicher Irrtum, andere Form. Das ist, wovor wir gewarnt worden sind. Das ist die Arbeit des Teufels, sicher. Hier wurde es abgewendet, hier wurde es ebenfalls vereitelt. Bis dahin waren die Pioniere und Ellen White tot. Das verursachte einige Probleme, aber heute, 2013, ist es der allgemeine Standard des Mehrheitsglaubens. So sehr, dass ihr, wenn ihr aufsteht, um darüber zu sprechen und ein Wort dagegen einzuwenden, als Ketzer, als Unruhestifter Israels und als Satans Agent bezeichnet werdet. Kennt ihr diese Anschuldigungen? Und Satan, Geschwister, war so beschäftigt. Ich erzähle euch Dinge, die ich von Leuten gehört habe, persönlich. Aber wir teilen diese Dinge nicht, um Menschen zu verurteilen. Darum geht es nicht. Der Punkt hier ist, wir haben uns von Satan eine lange Zeit hinter das Licht führen lassen. Und es wird Zeit aufzuwachen. Es ist gut, wenn wir hier sind und das wissen, aber Gott hat viele Menschen, die ihn lieben und die Wahrheit wissen müssen. Deshalb teilen wir einige dieser Dinge. Und damit schließen wir endlich mit diesem Vers, wo der Titel dieser Betrachtung herkommt. 5. Mose 32, 16 und 17. Sie haben ihn zum Eifer gereizt, durch fremde Götter, durch Gräuel haben sie ihn erzürnt. Sie haben den Teufeln geopfert und nicht ihren Gott, den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die zuvor nicht gewesen sind, die ihre Väter nicht geehrt haben. Laut der Bibel sind neue Götter was? Teufel! Das sagt es dort. Gott, der Heilige Geist, ist ein neuer Gott. Es ist nicht in der Bibel. Das war kein Gott, den unsere Väter fürchteten. Alle unsere geistigen Vorfahren, Pioniere, die Kirche in der Wüste, die Apostel, Christus bis zu Mose, dem ersten Verfasser der Schriften, Keiner dieser Väter kannte oder fürchtete diesen Gott, genannt Gott der Heilige Geist. Das wird heute allgemein angebetet. Und die Bibel sagt, dass neue Götter ein Gräuel sind. Tatsächlich sind sie Teufel. Teufelsanbetung unter Christen. Wunder aller Wunder. So wird der Teufel Anbetung erhalten. Geschwister, seid vorsichtig. Es ist gut, dass ihr einige dieser Dinge wisst. Ich bin sicher, dass ihr eine Menge Leute kennt, die von diesen Dingen nicht gehört haben. Deshalb teilen wir das. Ich bitte darum, dass diese schwere Kost nicht zu viel für euch war. Ihr habt verstanden, worüber wir gesprochen haben. Es ist klar. Gottes Segen, der Herr hat unsere Gebete beantwortet. Lasst uns zusammen beten, bevor wir auseinandergehen.